Es ist wieder mal cool, hier zu sein. Ich liebe diese Gemeinde, auch wenn ich viele von euch gar nicht kenne. Aber ganz oft, wenn ich hier hinkomme, hat Gott ein kleines Abenteuer für mich vorbereitet. Letztes Mal kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, ich weiß nicht, wer das letzte Mal da war, im April habe ich mal gepredigt. Und da hatte ich meine Predigt schön vorbereitet, ich hatte die auch schon vorher schon mal gehalten. Und dann, und das ist etwas, was ich mehr und mehr lerne und mehr lernen, lieben lerne, tut Gott etwas. Gott tut etwas im Gottesdienst, das kann schon mal vorkommen. Ich habe gehört, das steht sogar in jedem Gottesdienst im Prinzip. Es gab einen prophetischen Eindruck und es ging in eine ganz bestimmte Richtung und ich wusste, okay, das ist ein Teil meiner Predigt. Das ist kein Zufall, ich glaube nicht mehr an Zufälle. Diesen Teil, der ist heute wichtig. Gott will, dass ich da tiefer gehe. Und dann habe ich dementsprechend bei meiner Predigt was rausgekürzt oder umgestaltet, ganz spontan. Und das war nicht das erste Mal und ich liebe das total. Mit Gott unterwegs zu sein, ist manchmal echt spannend und aufregend. Und dieses Mal war das auch ganz, ganz interessant, weil Gott hat mir eine Bibelstelle aufs Herz gelegt und ich dachte, ja, das ist, was ich predigen will. Ich habe das nicht so früh der Gemeinde kommuniziert, sage ich mal. Und dann denke ich mir irgendwann, guckst du mal, was in letzter Zeit so gepredigt wurde. Und ich sehe direkt, letzte Predigt, soweit ich das überblicken kann, Alex hat über Johannes 15, über den Weinstock und die Reben gepredigt. Und dann dachte ich, das ist krass, das ist ziemlich genau, was ich auch predigen wollte. So, und dann war mein Gedanke nicht, oh nein, wir könnten uns ja überdecken, sondern mein Gedanke war, dass es geht so tief, da steckt so viel drin und das ist so wichtig und so essentiell. Genial, dass das jetzt dran zu sein scheint. Und ich habe in Alex Predigt gehört, dass das momentan auch durch das Gebet, ihr habt als Gemeinde, seid ihr vor Gott gekommen und habt gefragt, Jesus, was ist jetzt dran? Was ist der Weg? Was ist mit dem Gebäude? Was ist mit deinem Plan für uns? Und dass Gott gesagt hat, es geht darum, dass ihr nahe bei mir seid. Es geht daran, dass ihr euch nach mir ausrichtet, dass ihr wisst, dass ihr mit mir verbunden seid. Und deshalb glaube ich auch hier jetzt nicht, dass das ein Zufall ist, dass ich hier dieses Wort für euch habe. Es ist wieder mal ein kleines Abenteuer für mich. Und das soll heute auch mein Thema sein. Die Welt sehnt sich nach einem Abenteuer. Tun wir das auch? Ich habe mir letztens viel anhören müssen, immer wieder von verschiedenen Leuten, weil ich einen Film nicht gesehen habe, der offensichtlich in meiner Generation als absolut episch, absolut must-have sozusagen gesehen wird. The Last Samurai, der letzte Samurai mit Tom Cruise. Und ein Freund nach dem anderen hat mir gesagt, bist du Bescheid, wieso hast du den noch nicht geguckt? Den musst du dir schnell anschauen, hier, übe dich in Gehorsam jetzt. So, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, wir treffen uns, schauen den Film mal zusammen an, ob der wirklich so gut ist, weiß ich nicht. An sich macht Tom Cruise ganz gute Filme, auch wenn seine Lebensphilosophie vielleicht ein bisschen strange ist, ein bisschen komisch ist. Und dann bin ich in diesem Film drin und denke, ja, es ist irgendwie cool, es sind irgendwie Kampfszenen, es ist irgendwie heroisch und so weiter, aber irgendwie fehlt mir da so ein gewisser, so der Sinn dahinter. Also, wenn jemand von euch den Film noch nicht geschaut hat und noch schauen will, dann, ich werde jetzt einiges erzählen, ihr könnt gerne die Ohren zuhalten, falls ihr das nicht wollt, dass euch das verraten wird, gespoilert wird. Und zwar geht es darum, dass da Japan ist, ich glaube, 16. Jahrhundert oder so ähnlich, und da ist dieser Kaiser und der Kaiser will sich dem Westen öffnen. Ja, da sind die mächtigen Kanonenschiffe, die an Japan vorbeisegeln und viel mächtiger als alles, was die Japaner gesehen haben. Und dann sagt der Kaiser, wir müssen uns öffnen. Und dann ist da aber diese alte Riege, die Samurai. Die immer mit dem Schwert oder manchmal sogar zwei Schwertern herumlaufen, das hat sie ausgezeichnet, und die einen Ehrenkodex haben und die ihr Leben ganz strikt diszipliniert leben. Und dann kommt da ein Amerikaner, der dem Kaiser helfen soll, diese Samurai, die sich gegen den Kaiser erheben wollen, weil die wollen an den Traditionen festhalten und an dem alten Weg. Und dann ruft der Kaiser Amerikaner, damit die ihm mal zeigen, wie man ein Heer mit den richtigen Waffen führt, mit den modernen Waffen, um diese Samurai zu schlagen. Soweit, so gut. Die Geschichte verläuft dann so, dass der Held sozusagen, der Protagonist, geschlagen wird von den Samurai sozusagen, als Geisel genommen wird und ihre Lebensweise kennenlernt. Und er war so ein Amerikaner, der irgendwie ganz am Boden angelangt war, ein Kriegsveteran, der Alkoholiker war und sich nicht mehr beherrschen konnte. Und auf einmal sieht er da diese Samurai, die mit diesem Ehrenkodex leben und die irgendwie, wo Loyalität alles ist und die irgendwie dieses Alte bewahren wollen. Und das ist irgendwie so exotisch und so cool. Und dann entscheidet er sich, mit ihnen zu kämpfen und für sie zu sterben. Ich weiß nicht, wie das für euch klingt, für mich ist das ein bisschen flach, weil was ist es wert, dafür sein Leben zu lassen? Und ich finde es interessant, dass dieser Mensch so schnell diese Entscheidung macht. Und ich habe viel darüber nachgedacht und danach auch, ich liebe das, mit Freunden Filme zu gucken und sich dann hinzusetzen, darüber zu reden, was hat euch gefallen, was wäre der tiefere Sinn, was können wir da irgendwie mitnehmen für unser Leben und so, ist bei manchen Filmen vielleicht nicht der richtige Anspruch, kann man auch darüber diskutieren. Aber wir haben uns dann zusammengesetzt und ein nichtchristlicher Freund, mit ihm habe ich darüber geredet und gesagt, ja, eigentlich, das war doch so ein Heldenfilm, oder? Also, was so toll an diesem Film ist, ist, da ist diese fremde Kultur und irgendwie diese Ehre, die uns nicht mehr so in der Kultur erhalten geblieben ist. Aber vor allem ist da ein Held, der Dinge durchzieht. Die Gründe mögen vielleicht nicht so toll einleuchtend sein, aber er zieht Dinge durch, er ist ein wahrer Held oder zumindest ist er ein Held und das ist irgendwie großartig. Und dieser Film ist so unglaublich beliebt und populär. Und ich bin mittlerweile davon überzeugt, das liegt daran, dass in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, dass wir uns nach Helden und nach Abenteuern sehen. Und dass es gar nicht so wichtig ist, dass man vielleicht das so deuten kann, wir sind schon so weit gekommen, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, wofür, aber Hauptsache kein Leben in Langeweile, was irgendwie so verschwendet vor sich hingelebt wirkt. Und Gott hat es mir jetzt sehr aufs Herz gelegt und in den letzten Monaten habe ich mehr und mehr entdecken dürfen, wie sehr Christsein ein Abenteuer ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt für euch zu abstrakt ist und ihr euch denkt, kann ich gerade nicht mit Inhalt füllen oder ob ihr vielleicht auch so ein Typ Mensch seid, der gar nicht so gerne auf Abenteuer zusegelt, ins Ungewisse. Vielleicht seid ihr auch eher vom Charakter her jemand, der gerne weiß, was als nächstes passiert, gerne von Gott vielleicht auch die nächsten und vielleicht auch den übernächsten Schritt gerne hätte, sein Leben durchplanen kann, die Kontrolle haben könnte. Vielleicht bist du aber auch ein Mensch, der sagt, und da kann ich mich gut mit dir identifizieren, yeah, juhu, es gibt einen Weg auf dieser Welt, wo ich nicht alles vorplanen kann. Es gibt einen Lebensstil, der Gott gefällt und gleichzeitig verwegen ist. Und ich glaube, dass es immer wieder Texte auch in der Bibel gibt, wo Gott zu uns sprechen will und wo er uns unglaublich herausfordern will. Und ich glaube, dass wie wir vielleicht auch gelernt haben, Christsein zu leben, ich kann nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber ich erlebe das immer wieder, dass wir uns eigentlich abtrainieren, Glauben, Christsein als Abenteuer zu sehen. Dass das fast systematisch ist und dass unsere Kultur da eigentlich eine ganz klare Sprache spricht. Ich meine, allein das Wort, also wie benutzen wir als Deutsche das Wort Abenteuer? Es gibt verschiedene Weisen, aber zum Beispiel, wir waren letztens im Urlaub, 3-Sterne-Hotel, hatte eigentlich gute Bewertungen, aber sagen wir mal, es war abenteuerlich. So, ne, das ist jetzt nicht positiv konnotiert, würde ich sagen. Abenteuer ist vielleicht nicht die deutscheste Sache auf der Welt, wenn wir ganz ehrlich sind. Sondern eigentlich ist es doch eher so, wir mögen es, wenn Dinge funktionieren, wenn wir durchdringen können, wie sie funktionieren, wenn wir es absehen können, wenn wir einen Plan machen können und wenn das dann läuft. Wir lieben Kontrolle. Das Wort ist ein bisschen hart, aber ich bin inzwischen auf den Punkt gekommen zu sehen, stimmt, das ist es eigentlich. Wir lieben es, wenn wir Dinge kontrollieren können. Und ich möchte euch jetzt herausfordern, diese Welt sehnt sich nach einem Abenteuer. Tun wir es? Dieser Text, der uns herausfordern will, steht im Johannesevangelium. Wir machen also ungefähr da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Oder ihr, wenn ihr da wart. Und zwar in Johannesevangelium Kapitel 14, die Verse 10 bis 20. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr es gerne aufschlagen oder in der Handy-App. Johannes 14, die Verse 10 bis 20. Glaubst du denn nicht, sagt Jesus, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich zu euch gesprochen habe, stammt doch nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist sein Werk. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, dann glaubt wenigstens aufgrund dessen, was ich getan habe. Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun. Ja, sogar noch größere Taten vollbringen. Denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Denn so wird der Vater im Sohn geehrt. Was ihr, und Jesus wiederholt das, was ihr also in meinem Namen erbittet, werde ich tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Jesus redet hier über Zeiträume. Er spricht zu seinen Jüngern und es ist vor seinem Tod. Er wird verraten werden, er wird ans Kreuz genagelt werden, er wird sterben. Und die Jünger haben es noch nicht verstehen können, aber er hat es eigentlich schon ziemlich deutlich angekündigt, er wird nicht tot bleiben. Und er sagt, er wird gehen. Und in diesem Kapitel kommt auch einer der Jünger auf ihn zu und sagt, Herr, wir haben keine Ahnung, wo du überhaupt hingehst und was redest du davon, dass wir dann irgendwie auch irgendwann auch dahin kommen werden. Die Jünger sind ein bisschen planlos, aber Jesus sagt, ich bin in Kontrolle. Ich weiß, was passiert. Ich werde gehen, aber es wird nicht mehr lang dauern. Dann kommt der Heilige Geist. Und dann werdet ihr erkennen, worüber ich die ganze Zeit geredet habe, als ich gesagt habe, ich und der Vater sind eins, als ich gesagt habe, ich bin im Vater und der Vater ist in mir, dass Jesus in uns ist. Das werdet ihr alles verstehen, wenn der Heilige Geist kommt. Und dann kommt diese riesige Zusage. Bestimmt kennt ihr den Vers, oder wenn ihr vielleicht schon länger in eine Gemeinde geht, habt ihr den schon mal gehört. Es ist irgendwie mutig, das überhaupt auszusprechen, oder? Wo Jesus sagt, wo er zweimal sagt, wenn ihr in meinem Namen etwas bittet, so werdet ihr es erhalten. Das sagt er übrigens im nächsten Kapitel nochmal. Also irgendwie scheint das Jesus sehr, sehr, sehr wichtig zu sein. Und diese Aussage ist allein deshalb eine mega Herausforderung, eine große Herausforderung, weil es eigentlich nur zwei nötige mögliche Schlüsse zusagt. Entweder es stimmt und ich bekomme alles, was ich will. Ich muss nur fragen. Oder es stimmt nicht und ich bekomme nichts. Oder das ist eine ziemlich absolute Aussage. Das bedeutet, eigentlich müssten wir doch, wenn wir Jesus Glauben schenken, alles bekommen, was wir wollen. Und jetzt denken die meisten wahrscheinlich schon oder haben sich schon mehr mit diesem Text auseinandergesetzt. Nee, so einfach geht das nicht, weil Jesus sagt, in meinem Namen bitten. Das bedeutet, man spricht, betet zum Vater und man sagt, Herr, ich weiß, worum ich dich bitte. Ich bitte dich um etwas, was dein Sohn auch wollte. Und ich bitte das, weil er es wollte und deshalb wirst du es mir auch geben. Und ich glaube, diese Stelle werden wir nie ganz verstehen, wenn wir nicht verstehen, dass Gott mit uns in Gemeinschaft leben will. Dass es darum geht, dass Jesus uns ruft in ein Abenteuer. Ich glaube, diese Stelle wurde schon so oft verwendet für Christen, die irgendwie zusammensaßen und man hat sich etwas gewünscht, was man lange schon wollte. Und dann ist das so ein, mein Leben läuft gut, es könnte noch besser laufen, pass auf, Gott ist gut, bet dafür und du kannst es erhalten. Das ist an sich auch richtig. Aber Jesus hat das in einem Kontext gesagt, der so anders ist, als der, in dem wir gerade leben. Jesus hat das zu einer Zeit gesagt, wo Menschen, die behauptet haben, der Messias zu sein, getötet wurden. Er wurde auch getötet. Jesus hat das zu einer Zeit gesagt, wo er wusste, was als nächstes passiert. Dass die Jünger verfolgt werden, dass sie nicht nur ausgelacht werden, sondern dass sie teilweise selbst gekreuzigt werden. Von den 12 Aposteln ist vermutlich nur einer eines natürlichen Todes gestorben. Alle anderen wurden hingerichtet, gekreuzigt, enthauptet. So. Zu wem redet Jesus hier? Er redet zu diesen Menschen und er sagt ihnen, es geht um etwas, es geht um ein Abenteuer, es geht um etwas Ernstes, es geht nicht um ein hohles Abenteuer, wo wir die Gründe nicht ganz, uns nicht gerade ersichtlich ist, aber Hauptsache drauf, sondern es geht um den Plan Gottes mit dieser Welt und er ruft uns, wie die Jünger, ihm nachzufolgen, bei ihm zu sein. Worum haben die Jünger wohl gebeten? Als sie verstanden haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, worum haben sie wohl gebetet? Sie haben diese Zusage gehört, das stand in ihrem Leben drin. Jesus selbst hat es ihnen gesagt. Worum haben sie wohl gebeten? Worum würdest du bitten? Und würdest du um etwas bitten, wo du das Gefühl hast, das klingt nach Abenteuer? Oder würdest du um etwas bitten, was nach einem gemütlichen, guten, gesicherten Leben klingt? Ich glaube, dass Gott Sicherheit schenken will. Ich glaube, dass Gott uns segnen will. Das heißt, dass wir Leben in Fülle haben. In allen Ausprägungen, dass wir unser Leben genießen können, mit Freunden Gemeinschaft zu haben, Wein zu trinken, zu sehen, wie die Kinder heranwachsen und Verantwortung übernehmen und selber Kinder kriegen, in diese Natur zu erleben. Das sind Dinge, die damit will Gott uns segnen. Aber er will nicht, dass das unser Lebensinhalt wird, dass wir uns darum drehen. Und er will, dass wir wissen, und diese Stelle will uns dazu herausfordern, dass er bereit für ein Abenteuer ist und dass der Heilige Geist, den er über uns ausgeschüttet hat. Und wenn du zu Jesus gehörst und du sagst, ich bin mit dem unterwegs und er ist Herr und er liebt mich und er ist für mich ans Kreuz gegangen, dann hast du den Heiligen Geist empfangen und dann hast du jemanden in dir, der auf ein Abenteuer drängt. Und dann hast du jemanden in dir, der vielleicht manchmal nicht so deutsch ist, wie wir sind. Und ich will auch hier nicht kein zu negatives Bild von unserer eigenen Kultur zeichnen. Aber ich glaube, dass Kontrolle bei uns oft ein Götze ist. Und ich hatte da selber in den letzten Wochen so Momente, wo das für mich im Leben auf einmal so klar wurde. Ich bin mitten im Theologiestudium, ich will Pastor werden und es ist nicht leicht, das Studium, weil es einen hohen Anspruch hat und ein hohes Pensum und oft kommen dann auch noch gerade die Leute dahin, um zu studieren, die, ich sag mal, eher personenorientiert sind und die vielleicht nicht so aufgabenorientiert sind, dass sie jeden Tag aufstehen und sagen, ich will eine Pflichtlektüre nach der nächsten lesen und ich will eine To-Do-Liste nach der nächsten abhaken und die sich durch Produktivität definieren. Und ich bin auch nicht so einer. Und ich bin ein Mensch, der es liebt, Zeit mit Menschen zu verbringen. Ich kann alles links stehen lassen, wenn ich merke, da ist ein gutes Gespräch, was sich anbahnt. Und ich habe gemerkt, wie mir etwas passiert ist, was ich nie geglaubt hätte. Und zwar, dass ich mich durch Leistung ein Stück weit definiert habe. Ich dachte, das wäre mir das Fremdeste. Aber ich habe gemerkt, dass ich auf einmal gemerkt habe, wenn ich nicht diese Häkchen setzen kann auf der Liste, dann komme ich nicht meinem Plan nach. Wenn ich nicht meinem Plan nachkomme, habe ich mein Leben nicht unter Kontrolle. Wenn ich mein Leben nicht unter Kontrolle habe, das finde ich nicht gut, das findet Gott nicht gut, dann habe ich einen schlechten Tag nach dem nächsten. Und es ist auch interessant, also ich finde es interessant, wie ich da so reinrutschen konnte so langsam und dann auf einmal das sogar meine Gottesbeziehung beeinträchtigt, dass ich sage, ich habe nicht die Kontrolle, das ist ein Problem. Ich stehe da mit den Händen über den Kopf geschlagen und Gott denkt sich auch, okay, ich gebe dir noch ein paar Chancen, schaffst du schon noch. Und versteht mich nicht falsch, Gott will, dass wir unser Leben gestalten, aktiv. und dass wir nicht alles nur spontan und locker aus der Hüfte machen, sondern dass wir uns Gedanken machen und unsere Verantwortung ernst nehmen. Aber was ist denn der Kern? Was ist es, von Jesus in ein Abenteuer gerufen zu werden? Und sind wir bereit für dieses Abenteuer, wenn wir eigentlich unsere Geschichte schon selbst vorformuliert haben? Und Jesus redet in diesem Text davon, um was ihr bittet, es wird geschehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie unsere Kultur uns prägt. Weil, wovon ich eben erzählt hatte, von den Problemen, die ich so im Studium mittlerweile bekommen habe und gerade dabei bin, sie mit Gott zusammen anzugehen und mir Frieden zusprechen zu lassen. Ich glaube, ich war so ein bisschen, bin auf diese Schiene gegangen, die mir von allen anderen Menschen um mich herum vorgespiegelt wird. Und zwar ist das, eigentlich sollte dein Leben sein wie ein VW-Käfer. Der kommt aus der Fabrik und dann läuft er und läuft er und läuft und läuft und läuft. Und manchmal sehen wir so unser Christsein. Ja, kennt ihr diese Werbung? Er läuft und läuft und läuft. Das ist in 50ern, das ist wundervoll. Man sieht, wie der Käfer in den Sonnenuntergang fährt und sonst passiert nichts. Und der Werbesprecher sagt, und läuft und läuft und läuft und läuft, weil die Dinger nicht kaputt gehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir denken, Christsein ist auch so. Wenn Gott uns zur Nachfolge beruft, wenn Gott uns, wenn wir uns bekehren, wenn wir verstehen, dass Jesus es wert ist, dass wir ihm folgen, dann macht er etwas mit uns, das wissen wir. Und wir reden oft von einer Wiedergeburt, dass wir vom Neuen geboren werden und dass wir verändert sind und dass wir nicht mehr die gleichen sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist so wie, okay, jetzt sind wir aus der Fabrik gekommen und jetzt, let's go, jetzt packe ich es an. Und jetzt strengen wir uns an und Herr, unsere Bemühungen, siehst du, segne sie bitte. Und dann laufen wir los. Und vielleicht sind wir eine Schar von Käfern in einer Gemeinde. Aber ich glaube, dass das typisch deutsch ist und dass das uns oft prägt. Ich weiß, es sind viele, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind, aber ich weiß auch, wie schnell man Kulturen um sich herum annimmt. Und wir sind solche Menschen. Wir schauen uns ein Gegenüber an und dann machen wir ihm nach, ob wir es wollen oder nicht. Und ich finde es wichtig zu sagen, dieses Abenteuer, in das Gott uns ruft, das können wir so nicht leben. Wir können es nicht so leben, dass wir einmal einen Auftrag oder eine Ausrüstung bekommen haben. Ich weiß nicht, ob du das in der Taufe erlebt hast oder durch eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder dadurch, dass du etwas verstanden hast, was dein Leben für immer prägt oder dass du jetzt endlich eine Gemeinschaft gefunden hast, in der du einfach sein kannst. Aber das reicht nicht. Sondern Gott ruft dich zu einem Abenteuer. Und das besteht vor allem darin, dass er an deiner Seite ist. Kann es sein, dass wir oft denken, dass Selbstständigkeit Stärke ist und Abhängigkeit Schwäche? Das ist mir jetzt auf einmal nochmal klar geworden, weil in diesem Prozess in meinem Studium habe ich gemerkt, okay, ich habe das die ganze Zeit hier selbst versucht und irgendwann habe ich verstanden, okay, ich darf von anderen Menschen abhängig sein. Soweit hat es bei mir Klick gemacht. Und ich darf Geschwister fragen, hey, ich will mir da eine Angewohnheit etablieren. Ich will, was für ein Beispiel nehme ich da? Ich will so und so viele Stunden am Tag produktiv sein für Studium. Kannst du mich am Ende des Tages fragen, wie viele Stunden ich heute geschafft habe? Und das immer wieder, damit du mich ein bisschen da mitziehst. Und dann habe ich schon verstanden, okay, es geht nicht nur um mich, ich kann das nicht alleine. Aber irgendwie habe ich immer noch geglaubt, dass das von Gott aus geht. Irgendwie habe ich immer noch geglaubt, dass er das irgendwie segnen wird und er irgendwie dabei ist. Aber irgendwie habe ich Jesus in dem Moment als Herr ernst genommen, aber nicht als Freund. Und wenn wir ganz ehrlich sind, habt ihr schon mal von einem Abenteuer gehört, das man ohne Freunde bestreitet? Ich glaube, es können nicht nur die Leute sein, die jetzt vielleicht rechts und links von dir sitzen oder vor dir oder hinter dir, sondern ich glaube, das ist noch jemand neben dir. Ich glaube, da ist jemand, der in dir lebt. Und ich glaube, dieser jemand, der will nicht, dass du läufst und läufst und läufst und läufst, sondern der will mit dir dieses Abenteuer gehen. Er will dir immer wieder sagen, was gerade Phase ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Jesus als Freund kennenlernen. Dass wir verstehen, dass er nicht nur ein Herr ist, der einmal etwas über unser Leben ausgesprochen hat und jetzt irgendwie irgendwo geistlichen Rückenwind gibt und schenkt und die Umstände leitet, sondern dass da jemand bei dir ist, der dich so sehr liebt und so sehr mit dir einfach Zeit verbringen will. Er will uns geben, worum wir ihn bitten. Aber er will uns dann nicht das in die Hand drücken und abhauen, sondern er will mit uns dieses Leben genießen. Er will mit uns dieses Abenteuer genießen. Er will uns zeigen, wie das geht. Bei der Predigt, die Alex gehalten hat vor einer Woche, da hat er über diesen Weinstock und die Reben geredet. Er hat darüber geredet, das ist eigentlich wie ein Baum, der an einem Ast hängt oder ein Ast, der an einem Baum hängt. Entschuldigung, ein Apfel, der an einem Ast hängt oder ein Ast, der an einem Baum hängt. Es ist miteinander verwachsen. Und wenn Jesus sagt, bleibt in mir, dann ist uns klar, dass das nicht mit Anstrengung verbunden sein kann. Dann ist uns klar, dass ein Apfel sich nicht groß anstrengen muss, um am Baum zu bleiben. Oder ein Weinstock an der Rebe, eine Rebe an dem Weinstock. Und wenn Jesus auf uns zukommt und uns mit solchen Worten in seiner Schrift herausfordert, nimmt allein Pfingsten. Sie haben sich versammelt, auf einmal kam der Heilige Geist auf alle und es passierte etwas Abenteuerliches. Sie haben in Zungen geredet. Und danach wurde es immer abenteuerlicher. Da waren Juden, die in ihren Regionen gelebt haben, friedlich als Juden, wurden auf einmal Christen und wurden ausgegrenzt und wurden dafür abwertend behandelt und verfolgt. Und sie haben gesagt, egal, das ist es wert. Dieses Abenteuer, auf das Jesus uns, zu dem Jesus uns beruft, das ist das Schönste, was es auf der Welt geben kann, weil er da ist, weil er auferstanden ist, weil er in uns lebt. Er hat den Heiligen Geist über uns ausgegossen und jetzt können wir losgehen. Und man hat es nie in der Bibel, dass man sieht, dass Menschen sagen, ich habe den Heiligen Geist und jetzt habe ich alles, was ich für ein gutes Leben brauche und sich zurückziehen. Sondern man sieht, wie das eine Kraft ist. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und Alex hat gesagt, dass wir für diese Verbindung nichts tun können, sondern dass das passiert, wenn wir glauben und dass das passiert durch die Taufe. Und er hat dann gesagt, dass uns das herausfordert, Jesus gehorsam zu sein und uns von seinem Wort erfüllen zu lassen. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, was ich euch zu euch geredet habe. Und dass wir einander lieben sollen. Ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal hier war, da habe ich einen ganz anderen Text gepredigt. Und ihr wisst noch, ich habe das eben erwähnt, dass ich dann von Gott in eine ganz andere Richtung gelenkt wurde und gesagt habe, Moment, jetzt muss ich was anderes betonen. Und was ich dann weggelassen habe, ist eigentlich genau dieser Punkt. Nämlich, dass Glaube bedeutet, dass alles, was Jesus hat, uns zufließt. Und hier haben wir diese Ausrüstung für das Abenteuer. Es ist nicht nur so, dass der Heilige Geist in dir lebt und du deshalb manchmal abgefahrene Dinge erleben kannst, sondern es ist so, dass Jesus in dir lebt und dass alles, was er hat, die Weisheit, die Liebe, die Liebe von allen Menschen übersteigt, die fließt uns zu, wie der Saft vom Weinstock in die Rebe. Und das ist etwas, da müssen wir uns nicht viel für anstrengen. Und jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, dass Beten oder Bibel lesen oder Zeit mit Gott verbringen ein Punkt auf der To-Do-Liste ist, dann müssen wir uns neu vergegenwärtigen, dass Jesus in dem Moment da ist, wo wir darüber nachdenken. Und dass er sich total freut, mit uns Zeit zu verbringen. Und dass die Weise, wie das aussehen kann, so vielfältig ist. Jesus ruft uns in ein Abenteuer. Er sehnt sich danach. Diese Welt sehnt sich darauf, ein Abenteuer zu erleben. Etwas zu erleben, wo Menschen verändert werden. Und jetzt lesen wir diesen Text und Jesus fordert uns wieder heraus und sagt, ihr habt gesehen, Blinde sind zum Sehen gekommen. Taube haben gehört, Lahme gehen auf einmal wieder. Tote werden auferweckt zum Leben. Und jetzt steht Jesus da und sagt, passt auf, alles kein Problem, macht ihr auch. Ach, ihr macht noch Größeres als das. In dem Moment muss einem das doch wie eine Überforderung vorkommen oder zumindest wie ein Abenteuer ungeahnten Ausmaßes, das man gar nicht erfüllen kann. Aber das ist genau das Geheimnis des Ganzen. Wenn wir fragen, wir lesen vielleicht in der Bibel, wie Erweckung passiert, ja, wie Menschen ausgerüstet werden und losgehen und es ist irgendwie High Life, man merkt, dass da eine Dynamik, eine Kraft drin steckt. Und vielleicht bist du schon länger Christ und du hörst Berichte aus anderen Ländern, aus Missionsländern, aus China, aus Afrika, aus manchen Regionen, auch in der Geschichte der Gemeinde. Und da geht so richtig die Post ab. Und da passiert genau das, was hier geschrieben ist. Da stehen, da sehen Blinde, da hören Taube, da stehen Tote wieder auf. Das passiert heute noch, weil Gott sich nicht geändert hat und weil der Auftrag bleibt und dieses Abenteuer immer noch das gleiche ist. Und manchmal fragen wir uns, was ist das Geheimnis von Erweckung? Was ist das Geheimnis von diesem Übernatürlichen? Ich glaube, das Geheimnis ist, dass es kein Geheimnis ist. Wenn ihr die Kapitel 13 bis 15 durchlest, dann seht ihr, wie sich das immer so ineinander verwebt. Jesus spricht davon großen Taten, von Unglaublichen, was passiert. Und er spricht davon, dass wir alles erbeten können, alles. Und er wird es tun. Und dann fragen wir uns, was ist das Geheimnis von Erweckung? Die Antwort ist, es geht darum, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Es geht darum, ernst zu nehmen, dass Jesus in mir lebt. Und es geht darum, dass ich mich nicht anstrengen brauche, sondern dass ich mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und dass er mir auf einmal zeigen wird, wie ich in dieses Abenteuer kommen kann. Ich behaupte, und bisher habe ich noch keine Berichte gefunden, die etwas Gegenteiliges behaupten hätten, sondern viele, die dafür sprechen. Ich behaupte, es gab keine Erweckung in der ganzen Geschichte der Menschheit, wo nicht Menschen immer und immer wieder in die Gegenwart Gottes gekommen sind und einfach zu ihm gekommen sind, mit ihm geredet haben und gesagt haben, Herr, ich wünsche mir viel. Ich wünsche mir eine Gehaltserhöhung. Ich wünsche mir, dass ich wieder Frieden mit meiner Schwester haben kann, mit der ich mich so ewig zerstritten habe. Aber ich wünsche mir so sehr, dass du hier etwas Großes tust. Ich wünsche mir so sehr, dass die anderen hier um mich rum, die dich gar nicht kennen, erfahren können, wie gut du bist. Dass die anderen um mich rum erfahren können, dass du Tote zum Leben auferwecken kannst, dass du ewiges Leben für sie hast. Herr, ich sehne mich danach, bitte bring das. Vater, ich bete zu dir im Namen deines Sohnes. Du hast gesagt, ich kann das tun. Ich bitte dich, bring das hier. Ich will sehen, dass Menschen gesund werden, die krank sind. Ich will sehen, dass Menschen Hoffnung schöpfen, die in Depressionen gefangen sind und auch da geheilt werden. Und das sind Menschen, die dann zu Jesus kommen und ihn lieb haben und in all das bringen, immer und immer wieder. Und ich glaube, wo Menschen zusammenkommen, um das zu tun, um einfach bei Gott zu sein, einfach mit ihm Gemeinschaft zu haben und wirklich zu fragen, Herr, was willst du denn eigentlich? Wie du willst, dass der geheilt wird. Du willst, dass Menschen Befreiung erfahren von Abhängigkeiten. Du willst, dass diese Welt kein Ort ist, wo wir uns die kalte Schulter zeigen. Ich behaupte, in unserer Gesellschaft wissen alle, dass es schrecklich ist, alleine zu sein und dass niemand das anstrebt, alleine zu sein und trotzdem enden Menschen einsam und leben in ihren Wohnungen, gehen ein und kennen niemanden, haben keinen Kontakt mit irgendwem. Das ist die neue Volkskrankheit. Und mit der Überalterung der Gesellschaft wird das zunehmen. Haben wir den Blick auf diese Gesellschaft, dass wir sagen, Herr, du hattest Gemeinschaft mit dem Vater, genauso willst du mit mir Gemeinschaft haben. Das ist so tief. das ist so unglaublich, dass ich mit dir verbunden bin, das will ich mehr haben. Aber Herr, zeig mir auch, wieso ich geistlich wachsen soll, wieso ich näher zu dir kommen soll. Du hast ein Abenteuer, du willst, dass alle Menschen das erfahren, du willst, dass alle Menschen in Ewigkeit mit dir Gemeinschaft haben können. Ich glaube, das wird verändern, wie wir unseren Alltag sehen. Weil normales Christsein ist, dass alles passieren kann. Normales Christsein heißt nicht, einen starken Glauben zu haben, sondern den Glauben an einen starken Gott zu haben. Und normales Christsein bedeutet, dass wir lernen, einfach bei Jesus zu sein und auch offen dafür zu sein, was er sagen will. Weil er kann heute noch reden. Er hat nie aufgehört zu reden. Auch mit Abschluss von dem letzten Buch der Bibel hat er nicht aufgehört, immer wieder zu Menschen zu reden. Menschen Dinge aufs Herz zu legen, Prophetien und so Gemeinden zuzurüsten. Gott ruft uns zu einem Abenteuer und die Welt sehnt sich nach einem Abenteuer. Tun wir es auch. Ich möchte euch mit einer Herausforderung, geben für diesen Sonntag. Es ist 17.30 Uhr, das heißt, der Abend ist noch lang. Gott will, dass wir, also er hat diese Sabbatsgebote gegeben und er schenkt uns einen freien Tag sogar in Deutschland. Ist das nicht genial? Weil er will, dass wir das tun, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir hören, was Gott will und dass wir es genießen, mit ihm unterwegs zu sein. Und es gibt so viele Weisen, wie du Gott mehr erleben kannst. Es gibt so viele Weisen, wie Glaube aussehen kann. Und das ist das Geniale. Ich wünsche es keinem Christen, dass er in eine Gemeinde kommt und erlebt, dass Christsein bedeutet, lediglich bedeutet, man sitzt manchmal in einem Kreis, trinkt dabei Kaffee, redet darüber, wie es einem geht und am Sonntag hat man gute Musik. Ich weiß, dass das ja nicht eine Gemeinde ist, wo das vorgelebt wird. Aber ich will auch nicht, dass es irgendwo so ist. Und vielleicht spürt ihr das auch. Und ich glaube, dass der Heilige Geist manchmal, wäre er nicht so gnädig und treu, würde er wahrscheinlich verzweifeln. Weil so viele Menschen es in ihrem Christsein so gemütlich machen. Die Welt sehnt sich nach einem Abenteuer. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, auf Jesus zu hören. Und dass wir lernen, mit ihm unterwegs zu sein im Alltag. Und diese Herausforderung ist wahrscheinlich das Schönste, was es geben kann. Und zwar, ich möchte euch herausfordern, einmal ein Experiment zu machen, indem ihr überlegt, was ist mein Zugang zu Gott? Vielleicht habt ihr den auch schon lange gefunden. Vielleicht habt ihr voll euer Ding gefunden. Aber das Geniale am Glauben ist, Gott kannst du auf so vielfältige Weise erleben, wie es Menschen gibt. Es gibt nicht die eine Weise, wie Gott redet, nur. Es gibt nicht die eine Weise, wie wir mit Jesus Zeit verbringen können. Es gibt nicht die eine Weise, wie er uns die nächsten Schritte zeigt. Sondern es gibt so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Und ich weiß, wie das bei mir so einen Schalter umgelegt hat, als ich ganz viel, was ihr auf Zwischenmenschliches so normalerweise denkt und für Erkenntnisse habt, das könnt ihr eigentlich auch auf Gott beziehen, weil er ist Person. Zum Beispiel gibt es da die Sprachen der Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die sind im christlichen Jahr ganz weit verbreitet. Da wird gesagt, Menschen nehmen auf unterschiedliche Weise Liebe wahr und senden die auch auf unterschiedliche Weise. Und das ist vor allem für Paare gedacht, dieses Buch, was dafür geschrieben wurde, was ich sehr empfehlen kann. Aber eigentlich betrifft es einfach, wie wir gebaut sind, wie wir gestrickt sind. Es gibt zum Beispiel Menschen, die erfahren Liebe dann, wenn sie ein Geschenk bekommen. Wenn sie ein Geschenk bekommen von jemandem, wo sie wissen, das hat er nicht einfach so geschenkt, sondern der will mir damit was sagen. Oder sie nehmen das so wahr, jemand schenkt mir was, er muss mich gern haben. Und dann gibt es die anderen, die denken, was sollen Geschenke? So, hey, nett, danke, cool. Finde ich nicht schlecht, stelle ich mir auf den Schreibtisch. Aber Liebe nehme ich durch was anderes wahr. So geht es mir zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel jemand, ich glaube, das nennt sich Zweisamkeit. Bewusst zusammen verbrachte Zeit. Sobald ich merke, jemand schenkt mir Zeit, liest dabei nicht die Zeitung, sondern ist da, dann merke ich, der mag mich, der hat mich gern. Das geht mir so in Freundschaften. Ich kann auftanken, wenn ich nach einem langen Tag nicht nach Hause komme, ins stille Kämmerchen und Stille da ist, sondern ich kann auftanken, wenn ich merke, da ist jemand da, der mir seine Zeit schenkt. Und es hat mich ewig gekostet, bis ich darauf gekommen bin, dass ich das ja vielleicht auch auf Gott beziehen lassen könnte. Weil Gott Person ist und weil er uns besser kennt. Er hat uns doch gemacht. Und wenn er uns besser kennt als jeder andere Mensch, und wenn er uns mehr liebt als jeder andere Mensch, warum habe ich nie darüber nachgedacht, dass diese Zugänge, die wir im Zwischenmenschlichen haben, auch für Gott gilt? Das heißt, ich kann mich hinsetzen und kann sagen, Herr, du bist gerade ganz für mich da. Wenn ich dir etwas erzähle, landet es nicht an der Decke, sondern du nimmst es wahr und du siehst mich und dir ist das nicht egal. Und so könnt ihr das gerne googeln oder vielleicht kennt ihr das auch oder vielleicht hat jemand auch das Buch bei sich zu Hause mit den Sprachen der Liebe. Da gibt es auch ganz viel anderes. Und es gibt auch so ein tolles Heft, was man sich im Internet herunterladen kann, wo es um Zugänge zu Gott geht. Ich glaube, das war vom ERF. Und da ist es auch so, manche Menschen brauchen einfach die Natur. Und in der Natur fühlen sie sich erst lebendig. Ja, perfekt. Gott hat das alles sich ausgedacht. Und er hat das zu seinem Lob geschaffen. Dann gehen wir raus in die Natur und gucken, ob wir Zeit mit Gott verbringen können. Ob da sich irgendwas in uns regt und ob vielleicht wir irgendwann sogar hören, dass Jesus zu uns sprechen will. Ich glaube, wir brauchen diese Zugänge, um für dieses Abenteuer gewappnet zu sein. Und ich glaube, das ist Teil des Ganzen. Die Welt sehnt sich nach einem Abenteuer. Wir dürfen erbitten, was wir wollen, und es wird geschehen. Wir sollten uns gut überlegen, um was wir bitten. Und ich glaube, wir müssen anfangen, kritisch mit unserer Kultur umzugehen und immer wieder die Lüge zurückweisen, dass ich alles unter Kontrolle habe, dass ich die nächsten Schritte kenne, dass das gut und wichtig wäre und Gottes Wille, sondern manchmal kann es sein, dass er uns auf ganz neue Fährten bringt. Und ich glaube, wir müssen uns das bewahren. Deine hat vorhin um ein kindliches Herz gebetet. Es gibt so viele, die Bibel ist so reich. Lies diese Kapitel, Johannes 14 und 15 durch. Alex hat gesagt, man kann 6 Predigten darüber halten, also 4 hättet ihr noch. Und man kann es auch, das Ganze übertiteln, mit ein kindliches Herz zu haben, zu wissen, dass Gott der Vater ist. Und so durch den Alltag zu gehen und zu wissen, da ist ein Abenteuer, aber er ist doch da und ich kann doch mit ihm Gemeinschaft haben. Und er fordert mich heraus, ganz neue Gemeinschaft zu leben. Die Welt sehnt sich nach einem Abenteuer. Ich möchte euch einladen zu etwas so Abenteuerlichem, dass es in der Geschichte der Kirche als Geheimnis, Mysterion im Griechischen oder Sakrament im Lateinischen genannt wurde. Ich weiß nicht, ob wir noch gleich ein Lied singen oder direkt übergehen. Matthias wird das, glaube ich, leiten, oder? Gut. Bitte? Genau, ja. Dann wollen wir gleich erstmal ein Lied hören, dann zum Abendmahl übergehen. Und ich möchte euch einfach auch einladen, das bewusst als Geheimnis zu sehen, wo alles passieren kann. Und das Lied, was wir gleich singen werden, das heißt, das ist, wir lieben deinen Namen.